da sage ich mal, ja, mit Gottes Hilfe. Und mein Trost, ich habe Facebook dabei, das ist mein Faithbook, auch offline erhältlich. Ja, im ersten Teil wird es um eine Predigt gehen, Wort Gottes, schon mit dem Bezug zum Thema, und im zweiten Teil wird es dann speziell um die Beratung von 1000 plus gehen. Bloß schon mal, dass ihr wisst, wie der Ablauf so ist. Einsteigen möchte ich mit einer Frage. Welche Liebe erfahren wir als Menschen zuerst? Es ist zuallererst die Liebe unserer Mutter. Die allererste Liebe, die wir in unserem irdischen Leben erfahren. Die Mutter schenkt ihrem Kind das Leben. Sie trägt es geborgen in ihrem Leib. Sie versorgt und ernährt es. Und wir haben, hoffe ich, alle in unserem Leben diese unbeirrbare Liebe unserer Eltern erfahren, die sich auch durch die größten Dummheiten nicht erschüttern ließ und lässt. Ich weiß, es gibt auch, gerade für die Teenies, es gibt auch so eine Zeit, wo die Eltern schwierig werden, aber ich denke, das ist was ganz Prägendes, Wichtiges in unserem Leben, diese unbeirrbare, bedingungslose Liebe der Eltern zu erleben. Und wir haben heute auch viel von Gottes Liebe gesungen und gebetet, gehört. Auch wenn jemand diese elterliche Liebe nicht erfahren haben sollte in seiner frühen Kindheit, ist das vor Gott kein hoffnungsloser Fall. Gottes Liebe kann Heilung bringen und wiederherstellen. Diese Liebe ist so grundlegend, diese Liebe von Mutter zu Kind, von Vater zu Kind, dass sie zu einem ganz wunderbaren Bild in der Bibel geworden ist, um die Liebe Gottes zu uns, zu seinem Volk Israel, zu jedem Menschen auszudrücken. So beschreibt es der Prophet Hosea im 11. Kapitel. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme. Aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Und dann Vers 9, vielleicht noch eins weiter. Ich will nicht nach meinem grimmigen Zorn nach Ephraim, noch Ephraim weder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Die Eltern unter uns dürften diese Situation nur allzu gut kennen. Kinder, die nicht hören wollen, die immer genau das Gegenteil von dem machen, was man ihnen sagt. Und doch muss man sie lieb haben. Nicht viel anders geht es also Gott mit uns Menschen. Wie kann es aber sein, dass für etwa 100.000 Frauen Jahr für Jahr in unserem Land es eben nicht selbstverständlich ist, Ja zu ihrem ungeborenen Kind zu sagen, ihrem ungeborenen Baby, das nichts auf der Welt bedarf als des ganzen Schutzes und der ganzen Liebe seiner Mutter. Statt ihr Baby auf die Welt zu bringen, wählen sie eine Abtreibung. In den meisten Fällen noch innerhalb der ersten 12 Lebenswochen des Kindes. Es stellt sich die Frage, was muss passieren, damit eine Mutter Nein zum Leben ihres eigenen Kindes sagt? Diese Entscheidungen für einen Schwangerschaftsabbruch geschehen unter höchstem Druck. Ganz oft liegen Partnerschaftsprobleme vor, ganz verschiedenster Art. Der Vater des Kindes droht mit Trennung oder das Kind ist in einer außerehelichen Affäre entstanden. Oder die Beziehung ist bereits beendet oder hat nie richtig existiert. Oder es sind äußere Umstände, die die Frau keine andere Lösung als eine Abtreibung sehen lässt. Ihr Job oder ihre Berufsausbildung stehen auf dem Spiel. Sie fürchtet, mit noch einem weiteren Kind vollends überfordert zu sein. Die eigenen Eltern sind gegen das Baby oder das Geld reicht schon jetzt hinten und vorne nicht. In seltenen Fällen geht es auch um die Angst vor einer unbekannten Krankheit des Kindes. Oder in 0,02% der Fälle um die Zeugung des Kindes durch eine Vergewaltigung. Also wenn durch eine Vergewaltigung, durch so ein schreckliches Ereignis eine ungewollte Schwangerschaft entsteht, ist das eine ganz dramatische Situation. Das möchte ich nicht relativieren. Interessant ist die Zahl vom Statistischen Bundesamt, dass das halt 0,02% der Fälle sind. Das heißt umgedreht, in über 99,9% der Fälle war es keine Vergewaltigung. Es ist ein unfassbares Geschehen und eine unfassbare Zahl, gerade wenn man die Geburtenzahl in unserem Land dazu in Relation sieht. Und wenn man erkennt, jede sechste oder siebte Schwangerschaft endet nicht mit der Geburt des Kindes, sondern mit einer Abtreibung. Ich persönlich finde diese großen Zahlen, also etwa 100.000, natürlich schlimm, aber unvorstellbar. Heruntergebrochen auf Sachsen sind es am Tag 15 Kinder. Also man kann sagen, eine Schulklasse am Tag. Und diese kleinen Zahlen, die erschrecken mich manchmal noch mehr. Doch wieder zu dem biblischen Bezug zurück. Kann es denn wirklich sein, dass eine Mutter ihr Kind nicht liebt? Ja, dass sie ihr Baby so sehr ablehnt, dass sie es dem Tod preisgibt? Eigentlich ist es unvorstellbar. Und dennoch haben wir uns in unserem Land irgendwie an die Tatsache gewöhnt, dass es Abtreibungen gibt. Und es ist ein Tabu, über das auch unter Christen zu wenig gesprochen wird. Die wenigsten Menschen setzen sich mit der fürchterlichen Frage auseinander, was passiert ist, wenn eine Frau dann keinen anderen Ausweg mehr sieht als eine Abtreibung. Nein, eine Mutter kann ihr Kind im Grunde ihres Herzens nicht ablehnen. Das ist zu unvorstellbar, dass auch dies zu einem biblischen Bild geworden ist. Wir finden es bei Jesaja im Kapitel 49, Verse 14 und 15. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Das Bibelwort sagt, also selbst wenn eine Frau ihr eigenes Kind vergessen würde, so will Gott dich und mich nicht vergessen. Also diese Thematik hat ganz viel mit Emotionen zu tun, mit schwierigen Ereignissen im Leben von Menschen. Und gleichzeitig zeigt es uns aber, dass diese Liebe Gottes größer ist als die schrecklichen Dinge, die in dieser Welt passieren. Wir wissen alle, dass es leider vorkommt, dass Eltern mit ihren Kindern überfordert sind und sie in ihrer Verzweiflung schlecht behandeln. Wir hören und lesen in den Medien von verzweifelten Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen und ihr Neugeborenes aussetzen oder sogar töten. Es gibt auch das Phänomen der Wochenbettdepression, die es der betreffenden Frau ganz schwer macht, ihr Baby anzunehmen. Das sind tragische Ausnahmesituationen, die umso deutlicher machen, es gibt kaum etwas Unnatürlicheres, als wenn eine Mutter ihr Kind vergisst. Auch die Entscheidung für eine Abtreibung ist eine solche tragische Ausnahmesituation. Eine Situation, die eigentlich niemals vorkommen dürfte. Und dennoch passiert es tausendfach hier mitten unter uns. Wir haben das gehört, ne? Jede sechste bis siebte Schwangerschaft endet nicht mit der Geburt. Wahrscheinlich kennt jeder von uns eine Frau, eine Familie, die von diesem Unglück betroffen ist, auch wenn wir es nicht wissen. Und dort ist auch die Frage, was würden wir tun, wenn wir es wissen? Könnten auch Freunde aus unserem Bekanntenkreis, könnten Mitglieder aus unseren Gemeinden sagen, ich bin ungewollt schwanger? Darf man das in christlichen Kreisen sagen? Ich habe manchmal die Befürchtung, dass das für die Frauen noch schwieriger ist, weil die Angst da ist, der moralische Zeigefinger der Glaubensgeschwister. Werden die mir wirklich zuhören? Verstehen die meine Situation? Es stellt sich die Frage, was würde Jesus tun? Würde er mit dem Finger auf diese Frau zeigen Würde er sie anklagen? Würde er ihre Schuld in aller Öffentlichkeit verkünden? Wir denken da, denke ich, ganz schnell an die Geschichte von der Ehebrecherin, zu der Jesus sagt in Johannes 8, Vers 11, vielen Dank, die verurteilt wird von den Umstehenden, weil sie offensichtlich ertappt wurde beim Ehebruch und die selbstgerechten Ankläger sie steinigen wollten und Jesus dann sagt, wer keine Schuld hat, der werfe den ersten Stein. Und dann wendet er sich dieser Frau nochmal persönlich zu. Und fragt sie. Und sie antwortet dann, niemand, Herr, hat mich verurteilt. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Können wir uns das vorstellen, wenn eine Frau aus der Gemeinde oder aus unserem Umfeld sagen würde, ich trage mich mit dem Gedanken, zu einer Abtreibung zu gehen, weil die Umstände so und so sind, weil mein Mann dagegen ist. Wie schnell hätten wir die Antwort, was sie zu tun und zu lassen hat? Oder wie viel Zeit hätten wir, ihr wirklich zuzuhören? Ich erlebe persönlich gerade eine Phase, hat mit dem Arbeitsbereich zu tun, in der es mir schwerfällt, andere Menschen schnell zu verurteilen. In Phasen, wo es mir gut geht, fällt mir das leichter, schnelle Urteile zu fällen. Manchmal ist es auch so, dass man jemand belächelt oder vielleicht auch ignoriert. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? Wenn es um so ein brisantes Thema geht, was würde Jesus tun? Und ich denke auch an den barmherzigen Samariter, der dem brutal zusammengeschlagenen Mann am Wegesrand die Wunden verbindet und ihn in Sicherheit bringt, ohne sich von den offensichtlichen Glaubensunterschieden zwischen ihnen irritieren zu lassen. Es ist keine Frage der Möglichkeit, ob wir diesen Frauen helfen, damit sie nicht den Weg der Abtreibung wählen, sondern den Weg des Lebens. Denn für jeden von uns ist es möglich, etwas für diese Frauen und Familien zu tun. Ob durch praktische Hilfe, durch Spenden oder durch unser Gebet. Nein, es ist vielmehr eine Frage der Nächstenliebe. Ja, eine Frage der Gerechtigkeit, ob wir das tun. Und an dieser Stelle noch eine Bemerkung. Auch eine Frau, die den Weg gegangen ist, die den Schritt der Abtreibung gegangen ist, braucht Hilfe. Und ich denke, ich erinnere mich richtig, der Verbrecher am Kreuz neben Jesus, der Umkehr getan hat, der hat von Jesus die Zusage bekommen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dadurch, dass wir in unserer Arbeit, die ich dann noch ein bisschen vorstelle, viel mit persönlichen Schicksalen konfrontiert werden, verschiebt sich meine Perspektive. Und ja, dass man eher Mitgefühl empfindet und nicht von vornherein ein, das hätte man anders machen müssen. Ja, was muss passieren, damit eine ungewollt Schwangere sich für ihr Kind entscheiden kann? Dazu braucht es vor allem viel Zuhören und Ermutigung durch eine gute Beraterin, aber auch konkrete Hilfestellung, welche diese individuelle Notlage der Frau lindern können. Es geht darum, der Frau ein offenes Ohr zu schenken und ihr eine echte Alternative für ein Leben mit ihrem Kind aufzuzeigen, damit sie sich in Freiheit für ihr Kind entscheiden kann und nicht durch den Druck der äußeren Umstände oder ihres Umfelds den Weg der Abtreibung wählen muss. An der Stelle, das steht jetzt nicht im Konzept, was muss passieren, dass eine Frau sich für ein Leben mit Kind entscheiden kann. Es gibt das auch sozusagen, wir sagen gerne Zeugnis, zum Mitnehmen in ausgedruckter Form. Eine Frau, die ihren Schwangerschaftskonflikt auch zugestimmt hat, dass das in anonymisierter Form veröffentlicht werden kann, war auch in einer ganz schlimmen Notsituation und war auf dem Weg zur Abtreibung. Und es gab nochmal einen Termin kurz vorher, wo dann auch nochmal Ultraschall gemacht wird. Und bei dieser Untersuchung hat der Arzt das Embryo auf dem Ultraschall nicht gleich gefunden. Können wir denken, schlechte Technik, schlechter Arzt, keine Ahnung. Es braucht manchmal, oder es braucht ganz oft, das Reden Gottes. Ich glaube, dass es in der Situation so war, die Frau hat einen Gedanken bekommen. Sie hat gesagt, es wollte sich verstecken, damit es bei mir bleiben darf. Das ist medizinisch und physikalisch nicht die angemessene Antwort, weil auf jedem Ultraschallgerät muss man alles sehen können. Aber es ist die Antwort für das Leben gewesen. Und die hat also einen Tag vorneweg sozusagen dann die Kurve gekriegt und sich für ihr viertes Kind entschieden. Ja, und deshalb auch Gebet, ganz wichtig, dass Gott in die Situationen der Frauen hineinkommt und wirkt. Ja, wir wollen als Projekt 1000 Plus, als Beratungsstelle die Hilfe geben, die es den Frauen möglich macht, sich für ein Leben mit dem Kind zu entscheiden. Weil jeder fehlt, der nicht geboren wird. Es sind auch immer Berufungen. Ja, es kommt dann noch eine Bibelstelle, wo Gott seinem Volk und auch uns persönlich sagt, dass wir nicht zufällig entstanden sind, sondern dass wir einzigartig geschaffen sind und eine einzigartige Berufung haben. Und übertragen, wenn dieser Mensch nicht auf die Welt kommen kann, fehlt auch eine Berufung. Ja, jeder von uns und auch jedes dieser ungeborenen Kinder ist in den Augen Gottes unendlich kostbar. Bei Gott gibt es keine tragischen Ausnahmesituationen. Seine Liebe bleibt. Und im Propheten Jesaja im Kapitel 43 lesen wir diese wunderbaren und auch sehr bekannten Worte. Dankeschön. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Aufgrund dieser unendlichen Liebe Gottes zu uns Menschen und damit wir auch die Fülle haben, ist Gottes Sohn, Jesus Christus, zu uns auf die Welt gekommen und hat sein Leben für uns hingegeben. Wir dürfen als Christen in diesem Bewusstsein leben. Gott ist auch heute in dieser Welt durch sein Handeln gegenwärtig. Jeder von uns bezeugt dies durch seine bloße Existenz. Denn keiner von uns würde leben, wenn Gott ihn nicht geschaffen und gewollt hätte. Und gleichzeitig ruft uns Gott, seine Boten zu sein und seine Arbeiter im Weinberg. Eben genau in diesem Bewusstsein, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, sollen wir diese Liebe weitergeben und sie nicht egoistisch für uns behalten. In jeder Situation, in der jemand unsere Fürsorge benötigt, aber vielleicht ganz besonders dort, wo eine Frau in der Gefahr steht, unter dem Druck der Umstände, die Liebe zu ihrem Kind zu verraten. Denn ihre Mutterliebe ist doch ein Bild für die Liebe Gottes. Ganz besonders dort, wo ein ungeborenes Kind gefährdet ist, niemals die Sonne sehen zu dürfen und in die Welt zu dürfen. Ja, unsere Welt mit seinem Lachen und seinen Talenten bereichern zu können. Denn das Leben jedes Menschen ist doch ein Geheimnis und eine Gabe Gottes. Deshalb schenken wir diesen Frauen, diesen Familien mit ihren ungeborenen Kindern die Liebe Gottes, die alles überwindet. Tun wir, was wir können, um uns an der Arbeit für diese Frauen und ihre ungeborenen Kinder zu beteiligen. Ja, wir dürfen heute wieder eine Babyflaschenaktion hier durchführen. Warum das Babyflaschenaktion heißt, komme ich gleich drauf. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter, stelle das Projekt in Gemeinden vor. Also ich bin nicht in der Beratung. Aus zweierlei Gründen. Erstens, wir haben hauptamtliche Beraterinnen, alles Frauen, deshalb falle ich schon raus. Und bei dem Thema ist das einfach auch ganz natürlich und notwendig. Und ich bin nicht speziell ausgebildet. Unsere Beraterinnen, die sind wirklich professionell ausgebildete Frauen. Ja, ich würde bitten, die erste Folie mal einzublenden. Vielleicht auch gleich die zweite. Dankeschön. Süß. Genau. Ich möchte gern die persönlichen Worte einer betroffenen Frau im Original vortragen. die wir vergangenes Jahr beraten haben. Sie hat ihren Hilferuf unter dem Pseudonym Drittes Kind und mit der Überschrift Ich kann nicht mehr, mein Herz zerreißt, in ein Internetforum geschrieben. Hallo ihr Lieben, mir geht es immer schlechter. Kann nicht mehr lachen, bin nur am Weinen. Mein Herz schmerzt so sehr. Ich hatte gestern wieder eine Diskussion mit meinem Mann. Er hat so viele Argumente gegen das Kind gefunden. Wenn es krank wird, oder denk an die anderen beiden Kinder, wie willst du allen gerecht werden? Und so weiter. Ich denke, dass ich eventuell doch eine Abtreibung machen werde. Obwohl mein Herz schreit, meine Seele weint, werde ich eventuell nie mein Baby im Arm halten können. Nie kann ich ihm sagen, dass ich es liebe. Es nie lachen und atmen sehen. Es tut mir so weh. Es ist so, als würde ich ein Kind zu Grabe tragen. Ich bin so unendlich traurig. Mein Baby, ich liebe dich und es tut mir so leid. Ich bin so eine schlechte Mutter. Ich will dich nicht alleine lassen, aber ich kann dich vielleicht nicht behalten. Aber du wirst immer in meinem Herzen bleiben. Ich kann nur hoffen und zu Gott beten, dass dein Papa Erbarmen hat und dich mit deinem lauten, starken Herz bald sieht und sagt, dass du bleiben darfst. Denn du bist ein Teil von uns. Schilderungen wie diese können wir inzwischen zu Tausenden im Internet nachlesen. Also ganz viele Frauen gehen als erstes nicht zum Frauenarzt, wenn sie erfahren, dass sie ungewollt schwanger sind. Vielleicht reden sie auch nicht als erstes mit dem Partner oder mit der besten Freundin. Ganz viele gehen ins Internet. Laut Google-Statistik sind es im Monat über 540.000 Mal, also am Tag ungefähr 18.000 Mal, dass Stichworte zu dem Thema ungewollt schwanger, Vorabtreibung und so weiter eingegeben werden. Das heißt, es ist ein riesiger Beratungsbedarf. Und wir haben uns entschieden, wir müssen dort sein, wo die Frauen sind. Und deshalb schalten wir Werbung im Internet und bieten eine kostenlose Hotline an. Und es gibt auch ein eigenes Forum, das heißt vorabtreibung.net, wo Frauen sich hinwenden können. Wir wollen die Beratung und konkrete Hilfe geben, die die konkrete Frau braucht, um sich für ein Leben mit ihrem Baby entscheiden zu können. Im vergangenen Jahr haben wir über 2000 Frauen beraten können. Über 1900 davon waren auch in einem existenziellen Schwangerschaftskonflikt. Und wir, von den Frauen, wo wir wissen, wie sie sich entschieden haben, wissen wir, dass sich 62% für das Leben mit dem Kind entschieden haben. Und das ist ein Ergebnis, was uns trotz der fehlenden Prozente trotzdem froh und dankbar macht, weil es zeigt, dass konsequente, ehrliche Beratung wirkliche Hilfe ist. Es gibt natürlich auch Rückmeldungen von Frauen danach, also nicht vor der oder während der Beratung, sondern auch, wenn das Kind da ist. Und es gibt einige mutige Frauen, die das auch vor laufender Kamera gemacht haben. ein kurzes Video dazu. Und ich habe also wirklich tierischen Respekt, dass die Frauen das so benennen. Ich war in der Situation und ja, aber...
Plus Video.
Dieses Trauergefühl zu wissen, es ist ein Kind unterwegs und der Mann will dieses Kind nicht haben.
Ich war damals depressiv und das hat mir vor allem Angst gemacht, ob ich überhaupt in der Lage bin, jetzt Mutter zu werden.
Ich habe damals auch schon partnerschaftliche Probleme gehabt mit meinem Mann.
Da kommen so viele Fragen auf einen zu.
Wie schaffe ich das mit einem vierten Kind noch?
Will ich zwei Kindern gerecht werden?
Oder wird dein Kind gesund? Nicht, dass dein Kind krank ist aufgrund deines Alters. Sagen die Kinder später in der Schule, kommen deine Oma mutig ab.
Können wir das finanziell überhaupt hinkriegen?
Wie muss ein Kind sich fühlen, wenn es nicht gewollt wird?
Ich hatte einfach Zukunftsängste.
Ich konnte mich selbst gar nicht so richtig finden. Ich wusste, ich bin da auch noch da. Ich will vielleicht auch irgendwie gesehen werden oder meine Argumente. Ne? Ich war hin und her gerissen.
Ich sag mal, knapp ist ja davor auch schon mal in der Situation, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ja, und es bitter bereut habe.
Der Termin stand schon fest und als ich halt da saß und der Arzt mir gesagt hat, dann ist es weg, fing ich an zu überlegen und sagte, nein, ich möchte nicht, dass es weg ist.
Ich konnte nicht schlafen und habe dann einfach mal ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf diese Seite gestoßen.
Und eine hat wirklich reingeschrieben, rufen Sie bei Profemina an, die sind super, die können Sie beraten und die Nummer ist kostenlos, das war auch wichtig.
Und dann habe ich einfach ganz gegenwärtig diese Nummer angerufen. Ich brauchte niemanden zum Sprechen, ich brauchte eine neutrale Meinung. Ich fühlte mich einsam, ich habe gesagt, ich rufe da an. Es geht jetzt hier um ein Lebewesen und um mich.
Und dann fing ich an zu erzählen und wir haben wirklich stundenlang telefoniert.
Das Gespräch war sehr gut und da wusste ich, boah, jetzt hast du schon mal jemanden, der dir Zuspruch gibt. Du bist jetzt nicht alleine. Also ich habe mich da im Moment nicht mehr so einsam gefühlt und habe gedacht, super, jetzt geht's aufwärts.
Hatte eine ganz, ganz tolle Beraterin, mit der ich das erste Gespräch geführt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass sie einfach weiß, wovon sie spricht.
Sie war immer für mich da, jetzt auch noch. Also wenn wir irgendwie ein Problem haben, ist sie einfach immer da und hat Tipp für uns.
Sie hat mich oft auch angerufen und hat gefragt, wie es mir denn geht. Bis dato, heute.
Ich bin stärker geworden, weil ich wusste, ich habe sie so im Rücken. Und das hat mir halt einfach geholfen.
Wenn man jetzt Zweifel noch hat, die kann man alle darlegen, man braucht sich nicht schämen. Ne, also für gar nichts. Das ist einfach toll.
Und ich hatte auch in keiner Zeit das Gefühl, dass man unter Druck gesetzt wird, so auf die Art, du musst es jetzt unbedingt kriegen.
Letztendlich konnte ich so wirklich für mich die Entscheidung treffen und ich war so glücklich damit.
Es gibt so viele Hilfen jetzt, Profemina, dass man ein Kind bekommen kann, dass man nicht alleine ist.
Es ist total wichtig, sich nicht nur von einem Menschen die Meinung zu holen oder zu stark beeinflussen zu lassen und dann wirklich einen Fehler zu begehen, sondern entscheide nach deinem Herzen. Ne?
Man sollte sich nie von einem Menschen in die Enge drängen lassen, ob man ein Kind bekommt oder nicht.
Also meine Freundin ist in einer ähnlichen Situation und ich habe ihr den Rat gegeben, sich hierhin auch dran zu wenden und ihr hat mir genauso gut geholfen, wie man mir geholfen hat.
Dass ich das mit meiner Tochter geschafft habe, das hat mich auch sehr stark gemacht.
Ich bin sehr viel positiver geworden als früher. Also ich bin auch stärker geworden.
Sie hat ein Lachen in ihrem Gesicht und sie bringt mich auch ständig so zum Lachen. Ein ganz tolles Mädchen. Ich bin froh, dass ich sie habe.
Einfach ist es nicht, natürlich nicht. Aber es hat keiner gesagt, aber dafür ist es auch doppelt oder mittlerweile dreifach so schön.
Ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe, dass er auf der Welt ist. Und ich erfreue mich einfach an ihm.
Also wofür ich halt jetzt besonders dankbar bin, ist, dass er da ist. Dass er so ein strahlendes, kleines, gesundes Mädchen ist und vor allen Dingen halt noch drei Söhnen eine kleine Tochter haben zu dürfen.
Und irgendwie lachen zu sehen.
Yay.
Und ihn aufwachsen zu sehen.
Dieses Gefühl des Glücks, mich für meine Tochter entschieden zu haben, das hat es an mir verändert. Dass ich jeden Tag in ein Kindergesicht schaue, was mich anlächelt und die vom Temperament und von ihrem Wesen genauso ist wie ich, 1:1. Und das finde ich toll, das hätte ich verpasst.
Hilfe statt.
Ja, weil wir aus Überzeugung in der Beratung keine Beratungsscheine ausstellen, bekommen wir auch keine staatliche Unterstützung und müssen halt die Beratung und Hilfe zu 100% aus Spenden finanzieren. Täglich wenden sich mehr und mehr Frauen an uns. Und in dem anderen Facebook, da gäbe es auch noch ganz viele Möglichkeiten, Frauen zu erreichen. Wir haben den Wunsch, dass noch mehr Frauen geholfen werden kann. Ganz konkret möchten wir alles versuchen, dass wir in diesem Jahr die Beratungskapazität auf über 3000 Beratungen ausbauen können. Es entsteht, also jetzt im Oktober geht in München eine neue Beratungsstelle in Betrieb. So der Sitz, was wir jetzt auch gesehen haben, ist in Heidelberg. Und dank der technischen Möglichkeiten können Frauen und auch Männer aus ganz Deutschland, aus dem deutschsprachigen Raum beraten werden. Ja, deshalb heute vielen Dank für die Unterstützung, das vorstellen zu können hier, für das, was Sie an Kollekte geben möchten. Und es gibt auch die Möglichkeit,
wo habe ich sie?
Eine Babyflasche heute mitzunehmen. Und die Arbeit durch eine Sammlung im Freundeskreis auf Arbeit im Verein zu unterstützen. Sie können also am Ausgang so eine Flasche mitnehmen und auch Material dazu und dann beim nächsten, übernächsten Mal hier wieder abgeben beim Frank Otto. Und es gibt noch im Moment eine Aktion, da gibt es Flyer dazu. Es gibt ein paar Spender, die gesagt haben, für alle Spenden, die bis Ende Oktober eingehen, legen wir das Gleiche nochmal drauf. Das hängt mit dieser neuen Beratungsstelle in München zusammen, die viel Geld kostet. Und ja, wen das interessiert, da gibt es Flyer dazu. Und was ganz Praktisches, einmal jährlich, Geburtstag fürs Leben. Da geht es darum, an einem Geburtstag, vielleicht an einem runden oder bei einem anderen Fest, das Projekt mit Spenden statt Geschenken zu unterstützen. Und so können aus Ihrem Geburtstag ganz viele Geburtstage werden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für jede Hilfe, die wir schon seit dem letzten Mal erhalten haben. Und ja, es ist schön, diese Offenheit zu erleben. Und es ist gut und wichtig, wenn Sie auch weiter für die Frauen und auch für das Projekt mitbeten. Danke. Applaus Okay.